möchte dich einladen, dass du durch das, was hier passiert, uns begegnest und wir dir nahe sein können. Amen. So. Es muss ungefähr 2002, 2001 gewesen sein. Damals war ich selber noch Schüler in der Oberstufe und da hatte ich unter anderem Erdkunde. Und da ist es zu einer folgenden Situation gekommen. Ein Lehrer, der schon immer so einen gewissen Ruf weg hatte, der Erdkundelehrer hat sich vorne hingestellt und hat angesetzt und hat eine Geschichte aus seinem Urlaub erzählt. Und zwar hat er erzählt, er wäre irgendwo in Italien gewesen und dann wäre er da irgendwo im Café gewesen oder wie auch immer. Und dann ist er wieder zurückgekommen zu seinem Auto. Und dann hat jemand wohl hinten auf sein Auto, das kennt man ja, wenn man, so wie ich das regelmäßig nicht mache, also wenn man nicht regelmäßig in einer Waschanlage ist, dann hat man ja oft die Windschutzscheibe ein bisschen so, dass man da was drauf rumkritzeln kann. Ich muss sagen, Totenstille. Hat er das jetzt gerade wirklich gesagt? Ja, hat er. Aha. Meldet sich der Italiener und sagt: Herr Sowieso, wollen Sie damit sagen, dass Sie was gegen Ausländer haben? Ich meine, ich bin Italiener, was soll das? Wollen Sie sagen, Sie haben was gegen Ausländer? Meinte der Lehrer daraufhin: Ich möchte dir jetzt mal ausdrücklich nicht widersprechen. Diesen Spruch finde ich eigentlich ziemlich gut, aber an der Stelle war das im Prinzip wie so ein Schlag ins Gesicht. Und ich weiß noch, dass ich damals da gesessen habe und gedacht habe, okay, dieser Lehrer ist wohl rechts oder vielleicht auch rechtsradikal oder was weiß ich. Aber ich weiß, dass ich in dieser Situation eben nicht, ich habe gesehen, dass dieser Italiener, dass er sich tierisch aufgeregt hat, aber der Unterricht ging dann weiter. Ich habe in der Situation nichts gesagt. Und ich habe mich gefragt, also jetzt vor allen Dingen auch in Vorbereitung auf diesen Talk, warum habe ich damals eigentlich nichts gesagt? So diese selbstpsychologischen Analysen, die können manchmal gut sein, können manchmal auch in die Hose gehen. Ich habe mir aber ein paar Gedanken gemacht. Also eine Sache, die mir da aufgefallen ist, ist, dass ich wahrscheinlich nichts gesagt habe, weil es einmal damals zumindest noch nicht zu den Themen gehörte, also Ausländerfeindlichkeit, gehörte damals noch nicht für mich zu den Themen, wo ich gesagt haben würde für mich selbst, das ist mir so wichtig, dass ich das nicht stehen lassen kann. Und das war nicht wirklich auf meinem Radar. Das ist, glaube ich, Teil des Ganzen. Die andere Seite war aber auch, glaube ich, dass ich in dem Moment so eine Art Ohnmachtsgefühl hatte und dachte, okay, also ob ich da jetzt was sage oder nicht, das bringt sowieso nichts. Das wird im Zweifelsfall nichts ändern. Und damit bin ich bei dem Thema für den heutigen Talk. Ich möchte heute darüber reden, dass es gewisse Lebenslügen gibt, bestimmte Lügen, mit denen wir leben. So, und man kann jetzt dieses Thema Lebenslügen, wenn man das bei Google eingibt, dann wird man vor allen Dingen auf so Themen kommen, was eher so, ich will mal sagen, externe Lebenslügen sind, so Dinge, wo jemand seinen Lebenslauf frisiert hat oder sowas. Ich möchte heute aber Lebenslüge eher verstehen als etwas, was wir vielleicht internalisiert haben. Gibt es bestimmt auch einen deutschen Begriff für. Was wir einverleibt haben, etwas, was tief in uns drin steckt, was wir glauben und was so sich dann sehr, sehr stark in unserem Handeln oder auch Nichthandeln eben äußert. Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir als allererstes ein Psychologe eingefallen, von dem meine Schwester dauernd redet. Da möchte ich kurz noch drauf eingehen. Ein Psychologe, der Carl Rogers heißt. Carl Rogers hat wahrscheinlich einen sehr, sehr großen Einfluss gehabt auf das, wie heute Therapie und so weiter funktioniert. Und das hat damit zu tun, dass er einen anderen Ansatz gewählt hat. Weil er eine sehr interessante Sicht auf den Menschen hatte. Und zwar so in der Psychologensprache sagt er, dass Menschen immer zur Selbstaktualisierung neigen oder dass jeder Mensch einen Drang nach Selbstaktualisierung hat. Auch wieder ein Fachwort, aber was meint er damit? Dazu erzählt er ein Gleichnis. Er sagt, man stelle sich vor, man nimmt eine Kiste Kartoffeln und steckt sie in einen Keller. So, diese Kartoffeln, die sind nicht mehr in der Erde, die haben ihr Leben sozusagen gelebt, das war's. Die haben keinen Grund mehr, sich anzustrengen, noch etwas aus ihrer Existenz zu machen. Und doch ist es so, wenn auch nur ein kleiner Strahl durch ein Kellerfenster diese Kartoffelkiste trifft, diese Kartoffeln werden anfangen, wieder zu wachsen. Die werden anfangen und werden versuchen, irgendetwas zu machen, obwohl es keinen Sinn mehr macht. Und Carl Rogers sagt, wir Menschen sind genauso. Wenn auch nur eine kleine Hoffnung da ist, dann streben wir Menschen danach zu wachsen, etwas aus uns zu machen. Wir streben nach dem, was wir glauben, was gut ist. Wir möchten uns weiterentwickeln und wir sind strebsam auf die eine oder andere Weise. Das ist ein sehr spannender Ansatz. Und dann geht es bei ihm noch einen Schritt weiter. Er sagt nämlich, wenn wir also dabei sind, wenn wir noch ein Stück Hoffnung haben, wenn Licht in unser Leben fällt, dann versuchen wir weiterzugehen. Und das, die Art, wie wir weitergehen, das hängt, bei Carl Rogers hängt es an unserem Selbstkonzept, so sagt er. Also er sagt, wir Menschen haben ein Bild davon, was wir aus unserem Leben machen können, und wir haben ein Bild davon, wo wir gerade sind. Was könnte aus unserem Leben werden? Das Idealbild und das Bild, wo wir gerade sind. Und jetzt sagt er Folgendes. Er sagt, wenn dieses Idealbild, das, wo wir hin könnten, und das Bild, wo wir gerade sind, zu weit auseinander driften, dann ist das eine Ursache dafür, dass wir Menschen krank werden. Das finde ich eine sehr, sehr spannende Sache, auch wenn wir dann über Überlebenslügen nachdenken. Jetzt kann man natürlich an verschiedenen Stellschrauben dann arbeiten. Ja? Also was ist vielleicht jetzt das Problem? Ist das Problem vielleicht, dass wir zu hohe Erwartungen haben daran, wo wir Menschen, wo wir selber hin könnten, was wir selber sein sollten? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass häufiger das Problem ist, dass unsere Selbstsicht zu negativ ist. Ich gehe nochmal zurück in den Klassenraum 2001. Ich glaube, das Problem damals war, dass meine Sicht auf mich selbst, das, was mein Leben ausrichten kann, dass das nicht korrekt war. Ich glaube, dass ich da zu tief angesetzt habe. Und das bringt mich in eine biblische Geschichte. Da habe ich den Text jetzt nicht da, weil ich möchte nur eine Zeile zitieren. Ich glaube, dass man sagen kann, dass es in der Bibel drei Geschichten gibt, die, sag ich mal, die komplette Bibel so prägen, so die wichtigsten drei Geschichten. Das ist die Schöpfungsgeschichte, das ist die Exodus-Geschichte, diese Geschichte von dem Auszug aus Israel, und das sind die Propheten, die eine Zukunftsvision vorstellen von einer Wiederherstellung. Man kann sagen, dass vielleicht die Exodus-Geschichte die wichtigste ist. Das ist, glaube ich, die wichtigste Geschichte vielleicht der Bibel, zumindest im ersten Teil. Und diese Geschichte handelt davon, dass Gott einem Menschen begegnet. Martin hatte letzte Woche schon darüber gesprochen. Gott begegnet dort einem Menschen, dem Mose, und sagt ihm, dass er sich aufmachen soll nach Ägypten, um da vor den Pharao zu treten und dem Pharao zu sagen, lass dieses Volk frei, lass es gehen. Und das ist eine auffällige Geschichte. Warum ist das auffällig? In der Regel ist es so, dass Religion und Macht ziemlich eng beieinander hängen. Ja, in den ägyptischen Religionen war das zum Beispiel so, dass der Pharao so eine Art Bindeglied war zwischen den Göttern und den Menschen. Und der Pharao konnte immer sagen, die Götter sind auf meiner Seite und das, was ich sage als Pharao, das ist von den Göttern abgesegnet. So, die Mächtigen hatten also quasi die Gottheiten im Rücken und alles, was sie sagten, war damit nochmal umso mächtiger. In der jüdisch-christlichen Tradition gibt es jetzt aber eine Erzählung von einem Gott, der sich gegen die Mächtigen stellt. Und der auch noch ganz einfache Menschen dazu aufruft, den Mächtigen entgegenzutreten und sie zur Umkehr aufzurufen. Das ist eine sehr, sehr ungewöhnliche und kraftvolle Art von Glauben. Der Glaube, dass es einen Gott gibt, der zur Haltung auffordert. Ich glaube, dass wenn man Jesus nachfolgt und wenn man in diesem Glauben verwurzelt ist, dass das dazu führen kann, dass Menschen an Haltung gewinnen. An Haltung, an einer inneren Stärke, um gegen Ungerechtigkeit vorzugehen und da gegen Stellung zu nehmen. Ich möchte aber noch einen Schritt weiter gehen. Es ist einmal so, dass Gott uns, glaube ich, in der Bibel dazu aufruft, Haltung zu haben. Ich glaube, dass das aber auch sehr stark schon daran gekoppelt ist, dass Sprache an sich sehr, sehr mächtig ist. Weil ich habe mich gefragt, also Gott hätte diesen Mose ja auch beauftragen können, so du sammelst dir jetzt eine Armee und du kämpfst gegen diese Ägypter. Das hat er nicht gemacht. Das, was er gemacht hat, ist, dass er gesagt hat, du stellst dich dahin und du sagst etwas. Benutzt Worte. In der Bibel gibt es einen anderen Text, den möchte ich euch einmal zeigen, das ist Jakobus 3. Da wird etwas über Sprache an sich gesagt. Da sagt der Schreiber Folgendes, meine Geschwister, es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Es sollen nicht so viele Lehrer werden. Studiert irgendwer von euch? Naja. Ihr wisst, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Wir alle lassen uns ja oft und in vielerlei Hinsicht etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Jetzt kommt's. Wenn jemand sich auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch. Also wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Denn wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff, so groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Sprache kann große Dinge vollbringen. Das, was wir sagen, kann unglaubliche Auswirkungen haben. Ich selber bin ja von Hause aus auch Germanist. Ich beschäftige mich also vom Berufs wegen auch mit Sprache. Und es ist so, dass es ein sehr interessantes Experiment gegeben hat. Das möchte ich euch einmal vorstellen. Das habe ich hier drin. Eine Psychologin der Stanford-Universität hat folgendes Experiment gemacht. Sie hat zwei unterschiedliche Gruppen von Menschen, hat sie einen Text durchlesen lassen. Dieser Text handelte von einer Stadt, die es nicht gibt, die war ausgedacht. Und in diesem Text standen Dinge über die Kriminalität in dieser Stadt. Waren Daten und Fakten aneinandergereiht und so weiter. Und diese zwei Gruppen haben also im Prinzip den gleichen Text bekommen. Das Einzige, was unterschiedlich war, war ein einziges Wort im ersten Satz. Bei dem einen Text wurde die Kriminalität in dieser Stadt mit einem Begriff bezeichnet, wildes Tier. In der zweiten Gruppe wurde der gleiche Text, wurde Kriminalität benannt mit einem Virus. Nachdem diese diese Versuchspersonen diese Texte gelesen hatten, wurden sie jetzt gefragt, Was kann man gegen die Kriminalität in dieser Stadt tun? Die Menschen, die den Text mit wildem Tier gelesen haben, haben gesagt, da muss man härter gegen vorgehen, stärkere Gefängnisstrafen und dergleichen. Die Menschen, die den Text mit Virus hatten, haben gesagt, ja, man muss analysieren, wo kommt das eigentlich her? Was kann man tun, um die Ursachen zu beheben? Unglaublich interessant. Warum war das so? Tier, das ist ein Begriff, eine Metapher, die eine bestimmte Vorstellungswelt eröffnet. Ein Tier muss man jagen, wenn es wild ist, wenn es gefährlich ist. Man muss es erlegen, man muss es bekämpfen. Ein Virus, da weiß man, das ist eine Sache, die muss man im Zweifelsfall heilen. Da muss man rausfinden, was ist das Gegenmittel davon. Das war der einzige Unterschied und die Menschen haben so unterschiedlich darauf reagiert. Das ist sehr, sehr spannend. Ich habe mich gefragt, hat das vielleicht auch etwas damit zu tun, was für eine Botschaft wir als Christen haben? Was für eine Sprache benutzen wir? Was für Dinge bringen wir in dieses Gespräch mit rein? Ein letztes Beispiel und dann bin ich fertig. Und zwar, es hat ein Buch gegeben, das Buch nennt sich 1984, ist sehr, sehr bekannt von einem gewissen Orwell. Der beschreibt da drin eine Zukunftsvision, wie unsere Gesellschaft sich in ein totalitäres System verwandeln kann. Und der sagt da drin auch etwas über Sprache. In diesem Roman sagt er nämlich, dass dieser totalitäre Staat, der irgendwann diese Welt im Griff haben wird, dass dieser im Jahr 2050 eine neue Form von Sprache installiert haben wird. Das nennt er Neusprech. Ich lese euch ein Stück aus diesem Orwell-Buch vor. Das ist nicht lang. Da geht es dann, wo habe ich es hier? Da geht es um dieses Neusprech. Orwell schreibt, bis 2050, wahrscheinlich sogar früher, wird alles tatsächliche Wissen von Altsprech, das ist so die Sprache, die wir jetzt kennen, wird verschwunden sein. Die gesamte Literatur der Vergangenheit wird zerstört sein. Shakespeare, Milton, Byron, sie werden nur noch in Neusprechversionen vorhanden sein. Sie werden nicht in etwas anderes verwandelt, sondern sie werden das Gegenteil dessen sein, was sie bisher waren. Sogar die Parteiliteratur wird abgeändert. Sogar die Slogans werden ausgetauscht. Wie kann man noch einen Slogan wie Freiheit ist Sklaverei behalten, wenn das Konzept von Freiheit abgeschafft worden ist? Das ganze gedankliche Klima wird ein anderes sein. Genau genommen wird es gar keine Gedanken mehr geben, wie wir sie heute verstehen. Die richtige Gesinnung zu haben bedeutet, dass man nicht denkt, nicht zu denken braucht. Die richtige Gesinnung ist unbewusst. Orwell hat sich das so vorgestellt, dieses Neusprech wird also eine Sprache sein, wo es viele Begriffe nicht mehr gibt. Es wird zum Beispiel den Begriff Aufstand nicht geben, sodass die Menschen Aufstand nicht denken können und dann auch keinen Aufstand machen können. So, und deswegen alles würde dann eben verengt werden und viele Dinge würden überhaupt nicht gedacht werden können. So, ob das jetzt so kommen wird oder nicht, das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist der, Sprache, wie in dem Experiment davor, hat eine Auswirkung. Je nachdem, was wir sagen, wie wir das beschreiben, hat das eine unglaubliche Auswirkung auf Menschen. Und jetzt spielen wir mal mit dem Gedanken, was ist, wenn bestimmte Dinge fehlen? Was ist, wenn bestimmte Dinge im Gespräch fehlen? Und was meine ich damit? Ich glaube, dass in der Schrift wir aufgefordert werden, Dinge zu sagen. Wir sollen Dinge bekennen. Wir haben etwas ins Gespräch einzubringen. Und wenn diese Dinge fehlen, dann hat das eine Auswirkung in der Realität. Deswegen möchte ich euch mit der Frage entlassen, was sind die Dinge, die wir vergessen haben, die wir nicht zur Sprache bringen? Wir als Gemeinde, wir als Individuen. Was sind die Dinge, die wir vergessen haben, die wir nicht zur Sprache bringen? Ich glaube, Also so eine kleine Antwort gebe ich euch schon mal mit als Antwort. Ich glaube, dass die Geschichte von jedem von uns so eine Sache ist, die mit ins Gespräch gehört. Dass es entscheidend ist, was du und ich zu sagen haben. Ich selber habe letztes Jahr angefangen, ein Buch zu schreiben. Und ich kann euch sagen, dass das, was da passiert, ist ein ganz, ganz verrückter Kampf. Ich hatte so die ersten zwei Drittel hatte ich fertig. Es fehlten nur noch zwei Kapitel. Und ich wusste, was reinkommt, aber ich konnte über ein halbes Jahr konnte ich nicht weiter tippen. Warum? Weil die ganze Zeit in mir dieses Gespräch abgelaufen ist. Ist es wirklich meine Aufgabe, diese Dinge zu sagen? Will es überhaupt jemand hören? Ist es überhaupt relevant? Fehlt das überhaupt? Oder ist das nicht schon 50.000 Mal gesagt worden? Ich glaube, dass Sprache sehr, sehr mächtig ist. Und ich glaube, dass wir dazu berufen sind, die Dinge, die fehlen, mit ins Gespräch zu bringen. Und jetzt möchte ich nochmal beten. Danke, Gott, dafür, dass du zu uns heute noch sprichst. Und danke, dass du uns aufforderst und dass du uns dazu befähigen möchtest, Haltung zu zeigen und Dinge ins Gespräch reinzubringen, die relevant sind. Ich möchte dich bitten, dass diese Community eine Stimme der Hoffnung sein kann. Lass uns Menschen sein, die da, wo es wichtig ist, den Mund aufmachen können und durch das, was wir sagen, auch Dinge ändern können. Und schenk uns den Mut, die Haltung dazu. Und sprich du weiter zu uns, sodass diese Dinge hier auch entstehen können. Amen.